Heute gibt's bei UnternehmerInnen der Zukunft wieder mal eine Geschichte aus der Studentenbude in die große Welt des E-Commerce. Der Mario Rumis ist Gründer von Lambda Coffee und hat tatsächlich, als er noch Student war, angefangen, Zubehör für Siebträgermaschinen zu erstellen, so ein bisschen aus einem eigenen Bedarf heraus, hat dann angefangen, sie auch nach und nach online zu verkaufen. Daraus ist ein immer größeres Geschäft entstanden, das wahrscheinlich noch hätte deutlich größer werden können als ja, Produkthersteller mit der Zielgruppe, ich sag mal wirklich Kaffee-Liebhaber und Hobbybaristas. Und trotzdem hat er sich irgendwann entschieden, einen strategischen Switch zu machen und sein Produktsortiment komplett neu auszurichten auf, wie er sagt, Abenteurer und Entdecker, also Menschen, die gerne outdoor unterwegs sind, beim Wandern, mit dem Bulli, mit dem Camper. Hat dadurch sicherlich auch viel Umsatz liegen lassen, weil er ein etabliertes Geschäft aufgegeben hat, hat aber gleichzeitig auch was Tolles aufgebaut. Warum er sich damals so entschieden hat und wie er die Brand Lambda Coffee aufbaut, alles das hat er uns erzählt. Und das hören wir uns jetzt an in der nächsten Folge UnternehmerInnen der Zukunft mit Mario Rumis von Lambda Coffee. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Und naja, wie gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen jetzt was ändern. Dann ist eben so eins zum anderen gekommen, dann sind wir da umgeswitcht. Wobei ich sagen muss, dass das auch nicht ganz leicht war, weil du ja praktisch ein bestehendes Produktsortiment hast und aus emotionalen Gründen dann sagst, ich stampf die Kiste jetzt komplett ein und mach jetzt einfach was anderes, weil ich da mehr Bock drauf hab. Das ist so emotional und während ein Studium, da kann man das machen, da ist das alles verständlich, aber wenn dein Einkommen davon abhängig ist, dann denkst du da halt zweimal drüber nach. Ja, ich habe es dann trotzdem gemacht und im Nachhinein war das auch die richtige Entscheidung.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Mario.
Hi Jan.
Es ist jetzt 10.18 Uhr, wo wir aufnehmen. Hier in meiner Front-Row-Tasse habe ich den dritten Kaffee des Tages. Die Nacht war hart mit kleinem Kind. Deswegen okay, ist jetzt schon Nummer drei. Aber bei dir ist es ja noch anders. Bei dir geht es ja 24/7 eigentlich um das Thema Kaffee. Denn du bist der Gründer von Lambda Coffee. Erzähl uns mal, was sich dahinter verbirgt.
Genau, also Lambda Coffee ist praktisch die Marke, die ich ins Leben gerufen habe. Also da gibt es ein bisschen eine längere Gründungsstory. Inzwischen sitzen wir ja beide praktisch im Büro, aber wir machen Kaffeezubereitung für Abenteurer und Entdecker. Sagen wir. Das heißt dann ab, wir machen praktisch nicht den Kaffee selber, sondern wir machen die Produkte zur Zubereitung. Das heißt so French Press, wir machen Kaffeemühlen, alles was so drum herum passiert. Aber begonnen hat das Ganze eigentlich ein bisschen anders. Ich bin da eigentlich ja so einfach ein bisschen dazugekommen. Und zwar habe ich damals von meiner Oma ganz unverhofft, habe ich so eine alte Siebträgermaschine bekommen. Das war gar nichts Besonderes, das war aus Plastik. Ich weiß ja gar nicht mehr, was das für Hersteller war, aber es ist irgendwas Billiges. Halt inzwischen ist es ja so, bewegen wir uns so im vierstelligen Bereich. Ja, ja. Damals war das ein bisschen anders, die ist halt irgendwo im Keller verstaubt. Damals bin ich mit meiner Freundin ganz neu in der Wohnung gezogen. Wir haben noch keine Kaffeemaschine gehabt und haben mir gedacht, ja gut, dann nimmst du sie halt mal mit. Steht zwar jetzt irgendwie seit 10 Jahren im Keller, aber testen wir halt mal. Dann habe ich die mitgenommen. Dann habe ich die zu Hause ausprobiert und dann hast du ja bei einer Siebträgermaschine, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber du hast diesen, man kennt es aus den professionellen Cafés, du hast unten diesen Siebträger drinnen und da ist praktisch das Kaffeemehl drinnen.
Und dann muss man es ausschlagen.
Dann musst du es ausschlagen und jetzt genau, kommt genau das Problem. Du kannst es ausschlagen, einfach so am Mülleimer. Dann geht so die Hälfte daneben und dann endet das meistens in der Diskussion oder in einem Streit mit der Freundin, dass das so ausschaut. Und dann überlegst du dir, okay, was machst du jetzt? Du brauchst irgendwie eine Lösung. Die Lösung heißt praktisch dann Abklopfbehälter. Und da habe ich dann geschaut. Damals war ich Student, habe ich Energietechnik studiert. habe relativ begrenztes Budget gehabt, bin aber dann ins Internet gegangen, Amazon, eBay, was damals aktuell war. Also das war so Jahr 2016, 2015, 2016 ungefähr. Und habe halt geschaut, was gibt es so am Markt. Es gab zwei Alternativen. Das eine war massiv teuer, irgendwie 100 Euro oder so oder no mehr für so einen Abklopfbehälter oder irgendwas aus Billiges aus Plastik. Und beides war für mich zu dem Zeitpunkt nix. Also Plastik ist es jetzt immer noch nicht da, aber damals war das auch nicht im Studentenbudget. Dann hab ich durch Zufall, bin ich dann mit meinem Vater drauf zu sprechen gekommen und der hat dann aus der Garage so eine alte Holzbox hergezogen und gesagt, ich soll mir die doch einfach selber bauen. Und dann habe ich da so einen Buchenholzstab praktisch reingebohrt und verleimt. Den Abklopfbehälter, den gibt es dann immer noch. Der steht tatsächlich immer noch bei uns im Büro, obwohl der jetzt bald 10 Jahre alt wird. Aber dann von der Haltbarkeit absolut top. Und so war praktisch das Produkt entstanden, bevor es die Firma überhaupt gab.
Okay, also eher so aus einem eigenen Bedarf und jetzt gar nicht, weil du dich hingesetzt hast und systematisch gesagt hast, Kaffee ist irgendwie ein wachsendes Feld, da geben Leute immer mehr Geld aus und da gehen wir rein, sondern es ist schon aus einem eigenen Nutzen und Bedarf entstanden.
Absolut. Also ich habe ja, wie schon gesagt, ich habe Energietechnik studiert. Ich hätte eigentlich ganz woanders landen sollen. Jetzt bin ich im Online-Business praktisch. Inzwischen machen wir offline, aber da bin ich jetzt gelandet. Eigentlich hätte das anders laufen sollen, aber man konnte es ja nie planen. Und so ist es jetzt praktisch.
Und wie ging dann die Geschichte weiter? Also ersten Abklopfbehälter selber gebaut, dann irgendwie erkannt, bin ich nicht der Einzige, der einen Bedarf an solchen Produkten. Aber wahrscheinlich konntest du ja jetzt auch nicht selber in Serie Abklopfbehälter bauen. Also wie ist dann daraus ein Geschäft geworden?
Also grundsätzlich war es so, dass ich tatsächlich, so wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin nicht über den Bedarf oder über irgendeine Analyse, so wie jetzt heute die Sachen irgendwie angeht, habe ich das damals gemacht, sondern ich habe wirklich selber ein Problem gehabt und wollte es halt irgendwie lösen. Wie bin ich dann drauf gekommen, dass das für andere auch relevant sein könnte? Und zwar war das so, wenn Freunde zu Besuch sind, dann machst du irgendwie einen Kaffee. Die Siebträgermaschine hat sich übrigens relativ schnell dann durch ein solides Modell ersetzt. Aber trotzdem stand nur dieser Akazienholz-Abklopfbehälter daneben und viele haben halt dann irgendwie gesagt, hey, schaut cool aus. Einfach so nebenbei. Und dann habe ich angefangen zum Nachrecherchieren, könnte man das nicht irgendwie verkaufen. Dadurch, dass ich schon immer irgendwie im Internet aktiv war, also ich habe früher, also erstens mal angefangen, mir selber irgendwie so Sachen im Internet zu kaufen und dann aber auch zu verkaufen. So Handel war irgendwie schon immer mein Ding. Und dann habe ich irgendwie für die Familie damals irgendwie so, was man früher im Flohmarkt verkauft hat, so ein bisschen hochwertigere Sachen, dann auf eBay so Auktionen und so erstellt. Und habe dann basierend auf diesem Wissen halt dann zum Recherchieren angefangen, wie kann man jetzt in 2016 ein Produkt verkaufen. eBay war damals auch noch für solche Artikel, sage ich mal, ein relevanter Markt, gleichzeitig mit Amazon dann aber auch. So habe ich dann praktisch angefangen, einfach mal was online zu stellen. Zu Produktion ist es so, tatsächlich aus Budgetgründen und also dieser Lean-Ansatz, erstmal testen, funktioniert es überhaupt? Als Student kannst du jetzt nicht irgendwie in eine Fabrik reisen und sagen, okay, 10.000 Euro, gib ihm. Mhm. Ich bin ins große schwedische Möbelhaus gefahren, wo auch ursprünglich dieser Garagenholzkiste her war von meinem Vater. Okay. Und dann habe ich praktisch alles gekauft, was die irgendwie so an Holzkisten da gehabt haben. Bin dann zur Kasse rausgefahren, habe alles dabei gehabt und habe dann angefangen, nach dem Studium die praktisch umzubauen. Also, dass ich da diese Buchenholzstange neidue, dass ich die mit so einem edlen Wachs, dass das feuchtigkeitsresistent ist, behandle. Und habe dann einfach ein paar immer verkauft. Das waren nicht viele am Anfang, das war echt nur so eine Handvoll irgendwie im Monat. Aber dadurch, dass du keine Konkurrenz hast, war das als Student durchaus attraktiv, sag ich mal.
Also, I feel you. Ich bin, glaube ich, Hardcore-Zielgruppe. Ich rühme mich ja immer damit, bei Front Row gibt es den besten Kaffee Hamburgs. Also hier stehen auch zwei wirklich Top-Siebträgermaschinen und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich harte Kaffee-Nerds sind und hier Latte Art Wettbewerbe stattfinden lassen und ähnliches. Und ich kann mich dem nicht ganz entziehen, muss ich sagen. Also die Abklopfbehälter, damit ging's los. Aber ja, genau. Das war ja nur der Anfang. Du hast dich dann ja, wenn ich so richtig recherchiert habe, schon weiter ausgebreitet und immer mehr Zubehör für so, ich sag mal, Hobby-Baristas entwickelt.
Absolut, ja. Also während der Studiumsphase war das tatsächlich nur dieses eine Produkt, das es dann irgendwie über 2 Jahre oder so gab. Mehr war dann einfach auch nicht drinnen. Weder habe ich die Zeit gehabt, dass ich irgendwie schaue, wie könnte man das jetzt professionell umsetzen, nur irgendwie die Kapazitäten, also professionell in Form von Produktion, nur die Kapazitäten, irgendwelche neuen Produkte zu machen. Es gab dann so ein Scheideweg im Endeffekt. Das war 2019, da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben und ja, stand dann praktisch vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in die Energietechnik rein? Erneuerbare Energien, total spannendes Themenfeld für mich damals. Oder du hast hier gerade sowas irgendwie zum Leben erweckt, was völlig anderer Background ist, ganz anderes Thema, aber wo ich einfach richtig für brenne. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, der Leidenschaft nachzugehen, was, glaube ich, eine gute Entscheidung war. Habe aber damals schon sehr mit mir gerungen, weil es eben so war, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich im Studium fertig war, hint und vorne nicht tragfähig war. Also ich habe dann wirklich gewusst, ich muss jetzt richtig Gas geben. Also brauchst du irgendwie Auskommen nach dem Studium, musst einfach Geld verdienen, auch mit Familie und so. Da habe ich schon am Anfang ein bisschen gestruggelt, um halt so praktisch die ersten nennenswerten Umsätze zu bekommen. Hab das dann aber tatsächlich relativ schnell gut umgesetzt bekommen. Also es waren ein paar Monate. Der Vorteil war halt, dass ich über 2-3 Jahre Background-Erfahrung sammeln habe können, ohne dass ich jetzt wirklich was gemacht habe. Ich habe einfach das Wissen gehabt, wie sourced man irgendwie ein Produkt, schon alles irgendwie 10.000 Mal gesehen. Und dann habe ich es relativ schnell alles umsetzen können und es hat dann auch gut funktioniert.
Das sagst du jetzt so nonchalant im Nebensatz. Ich habe das Wissen ja schon gehabt. Aber viele, die vielleicht auch diesen Podcast zuhören und gerade ganz am Anfang stehen, die haben im Zweifel das Wissen nicht. Also wie hast du dir auch das notwendige Wissen so über die gesamte Prozesskette angeeignet? Von wo kann ich Produkte sourcen, über wie funktioniert denn dann am Ende auch die Vermarktung auf Amazon und anderen Kanälen? Also wo kam es her?
Also damals waren natürlich die Informationsquellen nur dürftiger, wie sie heute sind. So diese ganzen Coaching-Sachen und so, die sind ja stark im Boomen und dann natürlich sehr marketinglastig. Jeder will dir seinen Kurs verkaufen. Das war damals nur anders. Damals warst du froh, wenn du eine Information gefunden hast. Es gab alle Informationen, täte ich sagen, aber du bist nicht zu irgendwas hingerissen worden. Das heißt, die Informationen, die du bekommen hast, die waren auch sehr wertvoll. Du hast dein Kapital dadurch effizient einsetzen können. Du hast nicht irgendwelche, wie eben erwähnt, irgendwelche Kurse oder Coachings oder sowas buchen müssen, sondern es war praktisch alles vorhanden. Und wenn du grundsätzlich gewusst hast, wie so ein Verkaufsprozess funktioniert, wie ja Amazon funktioniert, also in Form einfach nur Verkauf, nicht wie jetzt das im Detail funktioniert, da hast du gut Informationen gefunden, also zu Algorithmus. Wie muss ich einen Titel schreiben? Wie lang darf der sein? Was sollte im Idealfall drinnen sein? Was schreibe ich irgendwie in Bullet Points? Nein, was schreibe ich besser nicht rein? Auch Bücher gab's. Wenn du da am Anfang den Fokus auf wirklich die wesentlichen Sachen machst, bist du, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Also viel braucht's, glaube ich, gar nicht. Wichtig ist, dass dein Produkt halt auch einen echten Bedarf weckt. Wenn du jetzt was hast, ja, was du cool findest, aber wo es keinen Bedarf dafür gibt, wird es schwierig, denke ich.
Ja. Nach dem Produkt gibt es einen Bedarf. Du hast auch gelernt und dir angeeignet, wie man es gut auf Amazon verkauft. Wie war es mit dem Sourcing? Also klar, am Anfang konntest du selber zu IKEA laufen, Holzkisten kaufen und es bauen. At Scale funktioniert das dann ja irgendwann nicht mehr. Wie bist du da vorgegangen?
Damals war so ja die große chinesische Suchmaschine Alibaba, habe ich damals genutzt. Das hat super funktioniert. Dadurch kriegst du halt einfach Kontakte. Also dass du das, ich glaube heute ist es tatsächlich so, dass du auf Alibaba bestellst, wie wir als Endkunden hier in Deutschland auf Amazon. So war das damals nicht. Es war damals, glaube ich, eher so Richtung Netzwerk fast. Also vielleicht gab es diese Funktion, die Kaufabwicklung und so, aber du hast die mehr mit Produzenten vernetzt. Und so habe ich das eben auch gemacht. Mein Problem ein bisschen war, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was ich da praktisch tue. Ich habe keinen Background gehabt. Ich bin gelernter Elektriker und habe damit praktisch nicht viel am Hut. Habe aber auch dazu Informationen gefunden. Es gab also ein kleines Buch, das war, wie hieß das, Importbibel oder irgendwie sowas, also das Marketing. Aber das hat super funktioniert. Da stand alles drin, was wichtig war. Und dann habe ich einfach mich mit denen ausgetauscht, mir ein paar Sachen so ein bisschen über die chinesische Kultur irgendwie angeschaut. Wie funktioniert das da? Es ist ja doch irgendwie ein bisschen was anders, wenn du mit so einer für uns fremden Kultur zusammenarbeitest. Da gibt es so Eigenheiten, aber wenn du dir da einfach ein paar Sachen anschaust, dann kann das schon funktionieren. Und so habe ich dann eben auch Hersteller kennengelernt, die mir dann die Produkte eben, ich habe das im CAD meistens irgendwie gezeichnet. Holz ist ein dankbarer Werkstoff. Da musst du am Anfang nicht groß irgendwelche Formen bauen oder so. Da hast du keine initialen Kosten und dann stellen die dir das in der Regel her. Du hast halt irgendwie so eine Sample-Phase oder sowas und dann geht's los.
Und wenn man sich da so komplett ins kalte Wasser reinstürzt, hat das immer alles gut für dich funktioniert? Gab es mal so ein paar Fuck-ups im Nachhinein, wo du sagst, da habe ich Fehler gemacht, die ich vielleicht auch teilen kann, damit andere sie nicht machen?
Also Fehler hat es natürlich ohne Ende gegeben. Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit chinesischer Kultur und so, überhaupt im Business-Kontext, Fehler passieren immer. Fehler passieren auch, wenn wir an unseren Endkunden hier in Deutschland verkaufen. Da läuft auch nicht immer alles reibungslos. Da passieren auch Fehler und am Ende ist es halt so, dass wenn du die dann damit auseinandersetzt, dass du halt irgendwie schauen musst, wie können wir eine Lösung finden, mit der wir irgendwie beide zufrieden sind. Und wir haben mal den Fall gehabt, eins kann ich konkret benennen, da haben wir so ein Produkt gehabt, das war eben auch aus Holz, das hieß Tamperstation, genau. Und also wo du halt einfach dein Tamper drauf, du hast den Siebträger rein, dann kannst du das Kaffeemehl festdrücken. Und das war so ein dicker Holzblock. Und der war nicht ausreichend ausgetrocknet. Das heißt, die haben ihn dann in die Kartons, also sie haben es bearbeitet, eingeölt, gewachst und so weiter, haben das verpackt, ins Schiff getan, dann stand es da irgendwie 50 Tage und dann nochmal ein bisschen zu uns. Im Endeffekt waren die Sachen dann irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Monate verpackt, sind dann bei uns angekommen, haben aber nur diese Feuchtigkeit gehabt. Das heißt, das Holz war komplett durch praktisch, als das hier in Deutschland war. Das heißt, die Ware war unverkäuflich. Und dann muss man sagen, war für mich damals ein großes Learning, war relativ schwierig, da eine Lösung für zu finden. Aber wenn wir jetzt aus unserer Sicht sagen täten, es ist klar, bei wem der Fehler liegt, kannst du im Zweifel, wenn du jetzt nicht Lust hast, in China rechtlich da irgendwie dagegen vorzugehen, die Chancen seien da eh mal dahingestellt, wie groß die sind, musst du ja trotzdem irgendwie für dich eine Lösung finden. Und dann musst du eben überlegen, woran hat eben der andere ein Interesse und woran habt ihr Interesse. Ich brauche funktionierende Produkte, ich brauche den Schaden ersetzt und der andere zum Beispiel braucht halt irgendwie eine langfristige Kooperation oder so. Und dann tauscht man sich halt aus und dann findest du in der Regel immer irgendwelche Lösungen, auch abseits irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten oder so.
Okay. Wenn wir dann mal so ein bisschen vorspulen. Du hast so angefangen mit dem Zubehör für die Kaffeebaristas und hast aber vorhin in der Intro schon gesagt, ihr macht heute eigentlich Kaffeezubehör für, glaube ich, Abenteurer und Entdecker, hast du es genannt. Wenn man bei euch sich die Website anguckt oder auch euer Amazon-Inventar, dann stellt man fest, es ist eigentlich gemacht für Leute, die, so würde ich es mal interpretieren, gerne campen gehen, gerne wandern, also die Bock auf einen Outdoor-Lifestyle haben und im Zweifel aber, dabei nicht die Siebträgermaschine mit sich rumschleppen. Also erzähl mal, wie heute so eure Sortimentsausrichtung ist und warum es dann auch zu diesem Switch gekommen ist, weil ich hätte jetzt erstmal vermutet, mit Premium-Kaffee-Zubehör ist eher ein wachsender Markt, hätte man schon weiter gut Geld verdienen können.
Auf jeden Fall. Da hast du komplett recht. Da gab es einen massiven Switch. Die Sache ist die, du hast vorhin gesagt, du bist Zielgruppe, dann muss ich dir jetzt halt sagen, also ich bin ja selber auch Zielgruppe, aber für mich war das damals tatsächlich sehr anstrengend, mit der Zielgruppe zu arbeiten. Gibt verschiedene, bei mir ist es so, ich habe auch Siebträgermaschine zu Hause, wir haben auch im Office eine, also ich habe praktisch immer eine, auch vernünftige. Bei mir ist es aber so, bei mir muss einfach der Espresso schmecken, ich muss den gern mögen, der muss lebendig sein, der muss Emotionen haben. Was ich nicht bin, ist jemand, der mit der Feinwaage an seiner Espressomaschine steht, mit dem Wasserstreifen das Wasser testet, welchen Härtegrad haben wir, mit dem Feuchtigkeitsmessgerät den heutigen Luftdruck und Feuchtegehalt messen. Und das ist praktisch im Extremfall die Zielgruppe, die du eben bei Siebträger hast. Das sind nicht alle so, aber du hast es eben dabei. Und oft ist es so, das kennen wir alle, dass die Kunden, es gibt einfach Kunden, die machen dir dann, da legst du deinen Fokus drauf, die triggern die vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise. Und das war eben für mich dann oft so, dass ich gesagt habe, das macht mir gar nicht so richtig, es ist ein bisschen anstrengend. Das hat aber nicht zur Wende beigetragen, weil mir hat es ja trotzdem Spaß gemacht. Zur Wende hat dann praktisch beigetragen, dass wir kurz vor Corona, so 20 müsste es ungefähr gewesen sein, haben wir Anfrage bekommen. Damals haben wir neben dem Siebträgerzubehör eine French Press, also so eine Pressstempelkanne im Angebot gehabt. Und da hat über Instagram jemand angefragt, der war so im, der hat so Survival-Kurse und sowas hat der gegeben. Ob er nicht irgendwie French Press, Kooperation und sowas, hätte er gern machen. Da haben wir gesagt, ja, also ist jetzt gar nicht unser Ding irgendwie, aber warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Dann sind wir da praktisch so in diese Community reingerutscht von diesen Outdoor-Enthusiasts, nenne ich sie mal. Und dadurch, dass wir hier relativ nah an die Berge wohnen, also in der Nähe von München, Rosenheim. Also wenn ich von wir rede, kurz nur das zum Background, ich habe damals nur zwei weitere Leute angestellt gehabt, Werkstudenten. Und wir haben praktisch das dann so zum Leben gebracht, das Ganze. Wir haben alle einen Bezug irgendwie so zu diesen Outdoor-Aktivitäten gehabt. Da war das dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, mit dieser einen Person, wo wir jetzt gearbeitet haben, das hat total Spaß gemacht. Lass uns das doch irgendwie ein bisschen forcieren. Das haben wir dann weiter gemacht. Dann haben wir nur einen, das hat dann das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Haben wir auch nur einen Termin gehabt. Da haben wir in so einem größeren Barista-Studio, sag ich mal, einen Termin gehabt für einen Videodreh. Ich vorne an der Kaffeemaschine 8 Stunden lang es einen Espresso nach dem anderen zubereitet. Und die Jungs, die waren richtige Profis, die da mit dabei waren, denen das gehört hat. Wir haben so Kooperation ein bisschen gemacht. Und ich war halt so in meinem Ding drin. So ein bisschen diese italienische Vibe irgendwie so, wir machen jetzt einen Espresso, dann trinken wir den, dann haben wir gute Zeit. Und es lief da ganz anders. Da war das dann eben genau dieses Ding mit alles ganz präzise und genau. Und ich war so geschlaucht nach diesen Aufnahmen. Ich war völlig am Ende. Und dann habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt was ändern. Dann ist eben so eins zum anderen gekommen. Dann sind wir da umgeswitcht. Wobei ich sagen muss, dass das auch nicht ganz leicht war, weil du ja praktisch ein bestehendes Produktsortiment hast und ja aus emotionalen Gründen dann sagst, ich stampf die Kiste jetzt komplett ein und mache jetzt einfach was anderes, weil ich da mehr Bock drauf habe. Das ist so emotional und während ein Studium, da kann man das machen, da ist das alles verständlich, aber wenn dein Einkommen davon abhängig ist, dann denkst du da halt zweimal drüber nach. Ja, ich habe es dann trotzdem gemacht oder wir haben es gemeinsam umgesetzt und im Nachhinein war das die richtige Entscheidung.
Aber hättest du nicht das eine machen können, ohne das andere sein zu lassen? Also ihr hattet ja ein funktionierendes Produktsortiment, das sich ja wahrscheinlich auch weiter gut verkauft hätte auf Amazon und anderen Kanälen. Und man hätte trotzdem in das andere Segment reingehen können. Also wie kam es dann auch zu der Entscheidung zu sagen, wir lassen das jetzt hinter uns?
Ja, also sicherlich konntest du das machen. Das kommt halt auf den Business Case drauf an, den du den du praktisch verfolgst. Wenn du jetzt irgendwie Multibrands oder sowas aufbauen willst, dann kann man das durchaus so verfolgen. Dann kann ich auch so den Kontakt zur Zielgruppe irgendwie so minimieren, dass ich sage, ich übernehme nur irgendwelche strategischen Entscheidungen, was die im Kundensupport diskutieren, das ist mir egal. Dann habe ich noch nicht mehr viel mit am Hut. Aber für mich ist es so, ich mag da vorne mit dabei sein. Ich mag das Leben, ich mag das Fühlen. Für mich muss so eine Marke im Branding, das muss lebendig sein. Und dadurch ist es eben so, wenn du immer so nah dran bist, dass du dann eben sagst, okay, dann funktioniert es für mich persönlich einfach schwierig, dass ich da so einen Multi-Ansatz irgendwie wähle.
Okay, ja. Okay, verstehe. Also dann irgendwann die so inhaltliche, strategische Neuausrichtung eher auf einen Outdoor-Lifestyle zu gehen. Sind das dann vor allem Leute, die mit dem Bulli oder mit dem Wohnmobil unterwegs sind?
Zum Großteil tatsächlich schon, ja. Das machen wir jetzt seit diesem Jahr vermehrt, dass wir auf so Messen, Festivals unterwegs sind. Und da hast du natürlich ganz stark diese Zielgruppe. Angefangen hat das Ganze ja tatsächlich mehr in diesem Outdoor-Survival-Bushcraft-Zielgruppe. Die haben wir auf jeden Fall auch. Also Leute, die irgendwie mit einem Rucksack unterwegs sind. Die bedienen wir auch mit Produkten, dass wir die halt möglichst leicht bauen, dass die Temperatur und so weiter gut hält, dass du kompakt unterwegs bist mit den Sachen. Das haben wir auf jeden Fall. Hauptsächlich da, die sagen, ist es auf jeden Fall die Camping-Zielgruppe. Und da ist es auch so, dass wir damals, da haben wir natürlich einfach auch Glück gehabt, das muss man sagen. Während Covid, das ist an niemanden vorbeigegangen, dass diese Bulli-Camper-Szene, die ist durch die Decke gegangen. Das ist, so viele Leute haben auf einmal angefangen, diese Produkte zu suchen, sodass wir da was eher Schwierigkeiten gehabt haben, den Bedarf irgendwie zu decken, als dass wir Absatzprobleme gehabt hätten. Was dann den Übergang natürlich leichter gemacht hat. Es war nicht ganz leicht von einigen Produkten. Wie gesagt, ich hab die damals auch alle selber entworfen. Wir haben also Keramiktassen und sowas zum Beispiel am Ende gemacht. Und sie davon zu trennen, zum sagen, okay, das Produkt gibt es jetzt nicht mehr, ist schon schwierig oder war für mich schwierig, aber eben um mit dem Neuen halt eben dann voll hinzugeben, war das für mich auch irgendwie nötig und ich bin auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen hätte. Ich möchte jetzt nicht diese Altlasten, wie die das beschreiben, nicht mehr mit mir rumtragen.
Ja, erzähl doch mal für diejenigen, die wirklich jetzt nur mit dem Rucksack unterwegs sind und wandern. Also wie sieht dein Produkt aus? Irgendwo muss ja Wasser erhitzt werden. Das ist dann wirklich, ich mache mir irgendwo mein Feuer und auf dem Feuer koche ich mir dann mit euren Produkten einen Kaffee. Ich hätte jetzt auch vermutet, für die eher mit einem Bulli unterwegs sind, ist dann eher der Gaskocher. Wie ist der wirkliche Use Case dann?
Also anfangen tut bei uns alles mit unseren Outdoor Coffee Essentials, nennen wir das. Essentials deshalb, weil du brauchst immer ein Produkt, mit dem du deinen Kaffee zubereitest. Das ist bei uns der Handfilter. Ganz klassisch, aus Edelstahl. Wir haben die French Press und wir haben einen Mokka-Pot, Visuv nennen wir den. Und da drumherum bauen wir praktisch den Rest. Das heißt, du hast in die eine Richtung, hast du dann irgendwie Tassen oder sowas, wo du halt deinen Kaffee dann rein tust. Und in die andere Richtung haben wir eben dann einen Gaskocher. Wir haben so eine kleine Woodbox, nennen wir das. Das geht dann eben mehr in diese Bushcraft-Richtung. Da kannst du so Feuerholz ein bisschen rein. Du hast ganz klein, hat, oh, ich glaube, 8x8 Zentimeter. Kannst du ganz eng zusammenklappen, dir praktisch in die Hosentasche stecken und dann ein Feuer machen. Muss man mögen natürlich, ganz klar. Du kannst mit dem Gaskocher anmachen. Dann hast du nur einen Wasserkessel, wo du dir dein Wasser warm machst. Wir haben nur einen Feuerstahl. Also wir bieten praktisch so dieses Kompletterlebnis. Also wenn du, ich kann es dir anders beschreiben, wenn du losfährst und du triffst in Urlaub und du fährst bei uns an einen Messestand zum Beispiel vorbei oder an irgendeinem Store, kaufst du bei uns ein und hast du alles dabei, dass du praktisch überleben kannst, nur mit Kaffee.
Okay, verstehe. Also man kann bei euch, wenn man diese Produkte kaufen möchte, man kann bei euch vorbeifahren, sie kaufen. Man kann sie aber vor allem auch online kaufen.
Ja.
Ich vermute mal, Amazon ist für euch nicht der einzige, aber schon der wichtigste Vertriebskanal.
Ja, das ist auf jeden Fall auch dadurch bedingt, dass das Ganze ja praktisch so angefangen hat. Also ich war ja die ersten paar Jahre, wo ich das so nebenberuflich gemacht habe, war ja hauptsächlich auf Amazon unterwegs. da war kein Platz, irgendwie nur was weiteres onzuboarden. Wir sind immer nur relativ lean unterwegs, aber inzwischen haben wir natürlich einen eigenen Online-Shop, um einfach auch direkter den Kontakt zum Kunden zu haben, ein bisschen individueller unsere Fragen an den Kunden stellen zu können. Support ist ein super wichtiges Thema, um einfach auch rauszufinden, wo steht der Kunde, was braucht er. Ja.
Und wenn du sagst, wir, du hast vorhin schon gesagt, du hattest dann, glaube ich, zu der Zeit, als ihr umgestellt habt, zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Wie groß ist das Team rund um Lambda Coffee heute?
Also wir sind aktuell, dann wird es zu viert mit mir und planen für nächstes Jahr. Dieses Jahr sind wir sehr stark eben unterwegs gewesen mit Messen und so. Da planen wir nächstes Jahr, dass wir nochmal ordentlichen Schub dazugeben und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Genau kann ich es dir jetzt nicht sagen.
Ja, okay. Aber, und ja. Euer Amazon-Setup, um dann auch vier Menschen davon gut ernähren zu können, irgendwie wahrscheinlich so siebenstellige Umsätze zu machen oder zumindest in die Region zu kommen, vermute ich mal. Wie ist euer Setup da? Also welche Märkte bedient ihr und wie funktioniert für euch Logistik? Was sind so Marketing-Taktiken oder Kanäle, die für euch gut funktionieren?
Also zum Setup, wie gesagt, wir machen eben Amazon, deswegen sind wir heute ja da. Wir haben unseren Online-Shop, das ist tatsächlich alles, was wir basic machen. Jetzt haben wir noch Messen eben dazu gekriegt und wir bedienen noch B2B-Kunden eben, wo der Kunde direkt offline kaufen kann. Einen eigenen Store betreiben wir nicht. Logistik funktioniert bei uns über zwei Channel. Das eine nutzen wir natürlich, FBA, ansonsten kannst du mit vier Leuten niemals so in Richtung siebenstellige Umsätze das irgendwie betreiben. Das sind dann doch eher mittlere fünfstellige Lagerumschlag, also weiß ich nicht, 40.000, 45.000 Artikel oder so im Jahr. Das geht zu viert natürlich gar nicht. Das heißt, wir nutzen auf jeden Fall FBA, liefern da direkt an. Es läuft auch gar nicht über unser eigenes Lager. Nichtsdestotrotz haben wir bei uns direkt neben unserem Office haben wir praktisch auch ein eigenes Lager, wo wir unseren Online-Shop drüber bedienen. Und da sind wir dadurch, dass wir sehr schlanke Produktstruktur haben. Wir haben so sind aktuell mindestens 9 oder 10 Parent SKUs sein. Gibt dann nur verschiedene Farben und Größen. Sind wir relativ lean aufgestellt, was so diese ganzen Verpackungen und sowas angeht, dass du da relativ schnell versenden kannst. Also wir brauchen für Sendung im Warenausgang so 1,5-2 Minuten, wenn es gut läuft. Das ist sehr, sehr gut. Und dann kannst du auch mit wenig Leuten da gut Lagerumschlag machen.
Ja, okay. Und Ländermärkte, also Deutschland ist der Kernmarkt. Welche Regionen bedient ihr noch?
Wir bedienen den Rest der EUA, allerdings eher aus, also du kannst bestellen, wenn du im Ausland wohnst, aber du wirst ansonsten nicht viel von uns hören. Also weder, dass wir irgendwie über Instagram irgendwas machen, nur sonst irgendwelche Marketing-Sachen. Der deutsche Markt ist tatsächlich, also wir sind ja nur relativ klein da, die uns jetzt beschreiben. Der deutsche Markt ist so riesig, dass ich jetzt aktuell keine Notwendigkeit sehe, dass wir da massiv expandieren. Deswegen, ja.
Aber das Potenzial wäre ja wahrscheinlich da. Also ich hätte jetzt mal vermutet, die Deutschen sind gute Camper, aber es gibt noch andere Länder, wo das, glaube ich, wo die Durchdringung von Leuten, die gerne campen gehen oder Outdoor unterwegs sind, noch größer ist als in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir komplett zu. Es ist ja immer wieder so, manchmal hast du natürlich irgendwelche verlockenden Angebote, aber wenn du halt nur Themen offen hast, die vielleicht jetzt nicht so sexy sind, aber eigentlich wichtig wären, dass man die irgendwie gerade macht, dann musst du die halt vielleicht manchmal dazu zwingen, dann doch diese zu machen, weil es eben strategisch sinnvoller ist. Das wird auf jeden Fall kommen, da bin ich mir ganz sicher. Glücklicherweise sind ja die Probleme nicht mehr, dass man irgendwie Logistik oder irgendwelche Steuerthematiken, auch wenn es dann noch Nachholbedarf gibt, dass das irgendwie schwierig abbildbar ist. So diese Standard-Operations, die funktionieren ja heutzutage leicht, dadurch, dass es 1000 Services gibt, die das anbieten. Also das ist dann eher Entwicklung von einer vernünftigen Marketingstrategie und die muss natürlich dann auch irgendwie auf das Land angepasst sein. Also ich kann nicht in Norwegen oder Schweden dieselbe Strategie fahren, wie sie hier fahren in Bayern. Muss es schon anpassen, denke ich.
Wo du gerade sagst, Marketingstrategie, was funktioniert denn da für euch besonders gut? Also sind das klassisch so Lower Funnel Ads auf Amazon? Ist das vielleicht Social Media, wo man natürlich richtig gut auch so Outdoor-Geschichten erzählen und visualisieren kann? Wie kommen Menschen, die euch nicht kennen, auf euch?
Social Media ist tatsächlich ein großes Thema für uns. Also wir haben keinen extrem reichweitenstarken Social Media Kanal. Wir bedienen aktuell nur Instagram. Was aber komplett in Ordnung ist, dadurch, dass da eben die Zielgruppe extrem stark vertreten ist und wir da eigentlich jeden erreichen, der irgendwie was mit Outdoor und Camping zu tun hat. Da ist es extrem wichtig, dass wir praktisch in Kontakt sind, dass wir uns mit den Leuten austauschen. Das merken wir auch, wenn wir unterwegs sind, auf Messen eben, dass Leute uns ihre Probleme schildern. Und zum anderen kommt natürlich die Inspiration, spielt auch ganz große Rolle, dass diese Zielgruppe eben auch inspiriert werden möchte. Das heißt, bei uns gibt es ein Format in unserem Online-Shop, das nennen wir Hero Story. Und da haben wir praktisch Heroes, die lernen wir zumeist irgendwie über Social Media eben kennen. Die machen verschiedenste Sachen. Letztens haben wir jemanden gehabt, die ist mit ihrem Pferd so durchs komplette Allgäu geritten mit Kind und Mann. Ich glaube, sie haben zwei Pferde gehabt, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Und haben halt da so ihr persönliches Abenteuer beschrieben. Das bin jetzt gar nicht ich, aber wenn du die damit identifizieren kannst und dann siehst, wie diese Produkte da in Szene gesetzt sind, was du da machen kannst, wie du das zelebrieren kannst, dann ist es auf jeden Fall was, was die aufmerksam macht auf so eine Marke wie uns, sag ich mal. Ansonsten haben wir natürlich nur so, weil du sagst, Lower Funnel, machen wir natürlich auch die Classics auf Amazon. Also als ich auf Amazon angefangen habe, da gab es, glaube ich, nur Sponsored Products, sonst gab es gar nichts. Relativ schnell kamen dann natürlich Brands dazu, was für uns inzwischen super relevant ist, war sehr gut funktioniert, dadurch, dass wir eben Branding und Marketing visuell technisch sehr gut sind. Für uns super wichtiges Format. Und genauso Sponsored Display A, wobei wir im Sponsored Display eher so in die, ich nenne es mal Brand Protection oder halt also ein bisschen weiter irgendwie so auf ähnliche Produkte irgendwie schalten. Aber wir machen jetzt nicht den ganzen Amazon Store, dass wir mit unseren Entdeckerprodukte zu spammen, sag ich mal.
Okay. Im April 25 hatten wir bei uns den Stefan Goletzke zu Gast, der Boxio macht. So eine Campingmarke für vor allem, glaube ich, Campingtoiletten. Also A, glaube ich, sehr total gutes Kooperationsprodukt. Aber vor allem erinnere ich auch noch, dass neben natürlich Amazon und eigenem Webshop für ihn schon auch, ich sag mal, B2B-Partner wichtig waren, jetzt wie zum Beispiel ein Globetrotter oder andere Händler, die sich eben so auf diesen Markt der Outdoor-Fans spezialisiert haben. Ist das für euch relevantes Business?
Absolut. Also zum Stefan nur kurz. Ich habe ihn tatsächlich letztens auf einer Amazon-Veranstaltung getroffen und Kooperation ist, sind wir dabei.
Okay,
vielen Dank
okay.
aber nochmal für den Reminder. B2B, ich habe mit ihm selber auch gesprochen, ist tatsächlich bei uns seit Anfang des Jahres steht das auch schon auf dem Plan. Ist natürlich für uns, wenn du jetzt so aus dem Online kommst, doch nochmal ein ganz anderes Ding, wie das funktioniert. Also auch erst, was man irgendwie so als junger Unternehmer, Gründer irgendwie lernen muss, aber ist tatsächlich super relevant. Also inzwischen haben wir da ja so ein kleines Netzwerk uns schon erstellt, wo wir eben gerade dabei sind, unsere Produkte aber auch erst einmal vorzustellen, irgendwie auch dazu Marketingmaterial zu entwerfen, was dann eben für denen ihre Händler wiederum verwendet werden kann. Aber das ist was wir auf jeden Fall auch machen werden, wo wir dabei sind. Wir müssen natürlich schauen, wie können wir das auch so logistisch abdecken, dass wir denen die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt liefern können. Aber stimmt, ist wichtig, schaue ich mir einiges an aktuell und nächstes Jahr wird es sicherlich auch, hoffentlich werden wir in vielen Stores dann vertreten sein.
Okay, also wir halten mal fest, rund um Kaffee geht eh viel, auch auf Amazon. Wir hatten ja schon hier unterschiedlichste Gäste zu Gast, Cap Verde, wir hatten Nespresso zu Gast. Also Kaffee funktioniert als Thema sowieso. Das Thema Outdoor scheint auch weiter zu wachsen. Da war Boxy ein gutes Beispiel. Ihr seid es auf jeden Fall auch. Ich bin gespannt, wenn ihr da mal irgendwann eine Kooperation macht, dann müsst ihr beide zusammenkommen und müsst mal erzählen, wie das eigentlich funktioniert. Ja, mal so einer der großen Trend-Kollabos zwischen unterschiedlichen Marken. Da bin ich dann gespannt, was dabei rauskommt. Danke, dass du das geteilt hast. Ich finde es eine coole Story, so aus dem Studium heraus so ein Geschäft aufzubauen, auch irgendwann mit einem harten Cut auf der Produktseite und der Produktausrichtung. Und wir sind gespannt, wie es bei euch weitergeht.
Cool, ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Noch mehr zu Mario und zu Lambda Coffee gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Da findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen. Könnt Folgen wie die von Boxio und viele, viele andere auch nochmal entdecken. Außerdem findet ihr uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert uns. Dann verpasst ihr nichts, denn spätestens in 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Und bis dahin sagen wir schöne Grüße nach Rosenheim und danke an Mario.
Vielen Dank, liebe Grüße zurück.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.